Hier ist Rapid Talks, hier ist der All You Need is Speed Podcast. Hier ist dein ultimativer Schnelligkeitspodcast für dich als Coach und natürlich alle Schnelligkeitsenthusiasten. Wir sind Thomas und Felix und du hörst Rapid Talks. Ja, herzlich willkommen zur 18. Folge Rapid Talks. Heute sind wir im Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie in Dortmund. Hier wird an den grundlegenden Geheimnissen des Lebens geforscht und jeden Tag sorgen Millionen von Zellen in unserem Körper dafür, dass wir sehen, denken, sprechen und natürlich sprinten können. Doch wie wissen diese Zellen eigentlich, was ihre Aufgabe ist? Und was hat das mit der außergewöhnlichen Schnelligkeit eines Usain Bolt zu tun? Welche muskulären Geheimnisse verbergen sich hinter einer Sprintzeit von 9,99 Sekunden und schneller? Diese und viele weitere spannenden Fragen werden wir in der heutigen Folge mit Professor Dr. Stefan Raunser vom Max-Planck-Institut in Dortmund besprechen. Seid gespannt!
Guten Tag, Felix.
Hi, Thomas.
Alles in Ordnung? Alles in Ordnung bei dir?
Alles schick, alles super, wie immer. Und bei dir?
Ja, auch. Dementsprechend ganz gut. Und ich freue mich natürlich, dass wir heute mal Einblick bekommen in unsere Zellen. Und wenn man sich mal überlegt, wie wichtig das ist. Und
direkt eine Frage. Welches ist deine Lieblingszelle?
Die Gehirnzelle.
Die Gehirn. Willst du damit implizieren, du hast nur eine?
Ich habe sie noch nicht gezählt, aber ich glaube, nach den Aussagen jetzt von einem absoluten Experten, wo ich dankbar bin, glaube ich, dass ich etwas mehr habe. Aber die Beurteilung möchte ich gerne einem anderen, vielleicht medizinischen Personal überlassen.
Okay, ja, das ist eine gute Antwort, ja.
Aber da sind wir beim Thema, wenn man überlegt, ja, wie spannend das ist. Und ich fühle mich ja zurückgesetzt in meine Anfänge der Studienzeit, Billionen von Zellen, wenn man überlegt, meine Güte, plus minus 70 Billionen und nicht englisch, amerikanisch Billions, sondern Billionen Zellen, aus denen bestehen wir, bestehst du. Natürlich als Pilot hat man immer mehr, ja, deswegen.
Ja, auf jeden Fall, ich gucke. Ja, natürlich.
Aber nicht, dass wir abschweifen. Uns interessiert natürlich, was können die Zellen so gut, dass man echt schnell sprinten kann, dass ich schneller auf dem Platz bin als alle anderen, dass ich die Tricks kenne, die sämtliche Trainer natürlich dann auch versuchen umzusetzen, und was ist vielleicht naturgegeben, was können wir Coaches da, ich sag mal, mitnehmen. Und das freut mich natürlich überhaupt, dass wir, naja, ich sag mal, ein absolute Koryphäe interviewen konnten, der uns Auskunft gibt. Aber da gleich nochmal später.
Ja, freut mich. Total spannendes Thema. Mal was anderes.
Absolut. Ja. Und deswegen, ja, also hat natürlich auch was damit zu tun. Und alle, die dort in diesem Bereich sind, wenn ich das mal nochmal so organisieren kann, also dieses Zusammen, ja, ich sag mal, Konglomerat aus Molekülen im Organismus. Was ist der Bauplan? Was ist überhaupt Leben? Und das ist natürlich über die Naturforscher, über die Philosophen Jahrhunderte, Jahrtausende dieses Rätsel. Und wir sind natürlich dazu da. Einmal, das ist für mich super interessant, ja. Und wenn man überlegt, dass jeder wissen will, der irgendwo forscht, wie die Bausteine der Zellen sich selbst organisieren, dass die richtige chemische Reaktion auch zur richtigen Zeit am Ort geschieht, aber welche Fehler dort entstehen können. Und da freut es uns natürlich und mich besonders, dass diese Prozesse natürlich auch begutachtet werden, aufgeklärt werden, erforscht werden. Wir sind hier im Bereich der Grundlagenforschung. Und ich freue mich natürlich, dass wir heute keinen geringeren haben als Professor Dr. Stefan Raunser, Direktor der Abteilung für Strukturbiochemie im Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie. Und das ist natürlich das Essentielle, dass wir sind hier in der Grundlagenforschung, und ich habe mit so vielen von euch auch draußen gesprochen, die selbst im Studium, viele studieren auch Chemie, Biochemie oder Biologie, Sportwissenschaften, Medizin, wo das Thema unheimlich interessant ist. Und heute habt ihr wirklich einen Experten hier, der sich in die Grundlagen dort natürlich begibt, wo wir natürlich im Transfereffekt etwas rausziehen können. Ja, Und ich verweise da auch nochmal, Prävention, was ist mit Verletzung, wie sieht es aus? Hört mal rein, es ist unheimlich spannend. Und es ist natürlich auch so, dass gerade der Professor Dr. Stefan Raunser sehr, sehr wenig Zeit hat. Und mich freut es umso mehr, dass er sagte, ja, ich bin natürlich auch interessiert, ja, im Sport und ich stelle diese Zeit zur Verfügung. Und ganz, ganz wichtig, er wird auch als Speaker am 14. September 2024 in Dortmund dabei sein. Also ein Highlight, wo wir dann natürlich nochmal Fragen stellen können, wo wir auch seinen Vortrag nochmal beleuchten können. Und das ist auf jeden Fall gut. Felix, ich war also wirklich sehr, sehr beeindruckt, auch das, was dort am Max-Planck-Institut geforscht wird. Also sehr, sehr spannend.
Ja, ich bin mega gespannt, ja.
Wenn man überlegt, also zum Hintergrund der Max-Planck-Institut, alle, die in der Forschung tätig sind, das sind also wirklich fast 29 Nobelpreisträger oder Träger, die aus dieser Gesellschaft hervorkommen. Und dort wird wirklich erstklassige Forschung im auch internationalen Kontext dementsprechend dargestellt. Und deswegen umso interessanter, dass wir den Bogen spannen können zwischen Grundlagenforschung, aber was können wir dann auch rausziehen, welche Impulse können wir auch rausziehen? Und das interessiert mich ja auch mal, hinterfragen, was ist das Ominöse zum Beispiel immer 10 Meter Sprinten, eine Minute Pause und, was natürlich hier nicht thematisiert wird, aber wir wollen diese Reihe auch weiter fortführen mit Experten, um dieses Thema natürlich zu beleuchten. Also deswegen unheimlich spannend. Und vielleicht nochmal zum Hintergrund, das Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie hat das wissenschaftliche Leitthema vom Molekül zum Menschen. Ja, und deswegen ist das die Grundlagenforschung in der Physiologie, biomedizinische Grundlagenforschung, was natürlich auch hier in Dortmund gemacht wird. Und man ist da eine Schnittstelle zwischen der Biologie, der Zellbiologie, der chemischen Biologie. Und es sind mehrere Forschungsansätze, die diese, ja, ich sag mal, dieses Zusammenfinden der Chemie, Biologie, Medizin auch so betrachtet, dass die wissenschaftlichen Konzepte ein ganzheitliches Verständnis. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig zum Verständnis der Dynamik der Reaktionsnetzwerke. Also was passiert im Stoffwechsel, aber was passiert auch wirklich in der Muskulatur? Und dort hat natürlich das Institut bestimmte Verfahren, bildgebende Verfahren, wo man in dieser Muskulatur auch wirklich mal reinschauen kann. Und das ist einzigartig. Also was passiert? Ja, Aktin, Myosin, wie passiert es? Was ist schnell? Was kann ich machen? Und das hat der Professor Dr. Raunser auch etwas erläutert. Also seid gespannt. Und ich freue mich natürlich, dass wir diesen absoluten Experten hier in diesem Podcast haben durften. Zur Person, Professor Dr. Stefan Raunser, geboren 1976, Landau in der Pfalz, hat Biochemie und Biologie studiert, damals in Mainz, hat dann in Biophysik promoviert und dann weiter an der Harvard Medical School in Boston studiert beziehungsweise sein Wissen vertieft. Und war dann von 2008 bis 2013 am Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie in Dortmund. Und 2014 war er Einstein-Professor für Membranbiochemie an der Freien Universität in Berlin. Er ist momentan Direktor und wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie in Dortmund. Und deswegen herzlich willkommen, Professor Dr. Stefan Raunser. Ich sag mal danke, dass ich hier sein darf. Herzlich willkommen.
Ja, ebenso herzlich willkommen hier im Institut.
Das freut mich natürlich, weil dieses Institut einen großen Bezug hat über die Chemie, Biochemie und natürlich auch über das Leben allgemein. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Das ist ein großes Thema. Ich glaube, da könnten wir uns verlieren. Ich will das auch sehen, so ein bisschen als Appetizer für unser großes Speed Summit am 14. September, wo wir uns enorm freuen, dass Professor Raunser natürlich auch dort als Speaker vor Ort ist.
Aber ehe wir in die Tiefe gehen, was ich schon erläutert habe, welchen Bezug haben Sie denn zum Sport oder vielleicht zur Schnelligkeit?
Ja, Sport selbst treibe ich eher so Breitensport. Also ich bin nicht irgendwie ein Leistungssportler. Leistungssportler kenne ich nur durch meinen Sohn, der spielt Fußball. Ah. Und dreimal Training die Woche, einmal Spiel am Wochenende. Und dadurch habe ich schon sehr viele Sportplätze rund um Dortmund gesehen.
Also das ist sehr interessant. Das heißt, da haben Sie natürlich den Fokus. Und theoretisch könnten Sie ja auch gucken, ob Ihr Sohn sehr, sehr schnell ist, ob er Talent hat oder wie er noch schneller werden könnte.
Ja, ich denke, er ist vor allem technisch sehr gut. Bei der Geschwindigkeit, da hat er natürlich gewisse Limits, die einfach, glaube ich, genetisch bedingt nicht verbessert werden können.
Genau, ja. Das wäre jetzt der Ansatzpunkt gewesen. Die Genetik spielt eine große Rolle. Aber für uns natürlich auch und für alle, die in der Schnelligkeit sind, ist es interessant. Ja, vielleicht gibt es ja so Sachen, die wir feststellen können, wo stehe ich. Aber wenn wir das Richtige machen, das ist natürlich der Traum, ja, the Holy Grail of Speed für die Coaches. Gibt es irgendwas, wo wir schneller werden können im Trainingsbereich oder sonstiges? Und vielleicht gibt es da ja was.
Ja, das ist eine gute Frage. Also was wir ja untersuchen, sind die Grundlagen des Ganzen. Nicht unbedingt, wie man das Ganze tunen kann. Vielleicht kann man dann basierend auf den Ergebnissen, die wir erzielen, sich vorstellen, wie man das machen kann irgendwie in der Zukunft. Aber ich habe jetzt kein Geheimrezept, sonst wäre wahrscheinlich mein Sohn der schnellste Fußballspieler in Dortmund.
Ich sage ja immer, wir sind ja unter uns hier, vielleicht kommen wir ja nochmal dazu. Aber zu Ihrer Tätigkeit, wir haben es ja schon gehört, Sie sind durch und durch Naturwissenschaftler und das ist natürlich auch mit Neugierde, was ist in der Welt, was macht das Leben aus? Und wenn wir es mal betrachten, was ist für Sie am interessantesten, sage ich mal, so die molekulare Welt der Chemie, die ich auch etwas kenne, oder vielleicht die Komplexität der lebenden Systeme in der Biologie?
Ja, wahrscheinlich dazwischen drin. Also von Grund auf interessiere ich mich sehr für die Chemie wirklich. Und deshalb wollen wir so hohe Auflösung wie möglich haben, damit wir in die biologischen Systeme, die Muskeln, so tief wie möglich hineingucken können. Also insgesamt also interessiert uns schon das System der Muskel zum Beispiel, aber wir wollen verstehen, wie der Muskel auf kleinster molekularer Ebene funktioniert.
Ja.
Und deshalb kommt es im Endeffekt zusammen.
Ja.
Ja. In der Strukturbiologie, der Strukturbiochemie.
Ganz genau, ganz genau. Und vor allen Dingen unheimlich spannendes Thema, kommen wir auch gleich noch dazu. Aber anhand der bildgebenden Verfahren, die Sie momentan haben, wirklich zuzuschauen, was passiert im Muskel. Und ein Thema ist ja auch bei Ihnen zum Beispiel eine Strukturanalyse im Herzmuskel, was Sie dort aufgeklärt haben. Und Sie haben schon gesagt, das ist natürlich Grundlagenforschung.
Genau, richtig. Erstens ist Grundlagenforschung und zweitens die Mikroskopie, die wir machen, die bildgebenden Verfahren, die haben einen Nachteil, die passieren im eingefrorenen Muskel.
Ja.
Also wir nehmen frischen Muskel und frieren ihn ganz schnell ein. Und der Vorteil dabei ist aber, dass wir eine sehr hohe Auflösung bekommen. Das heißt, man kann kleinste Details sichtbar machen.
Ja.
Ja, das ist eben unsere Methode, mit der wir wirklich ganz tief hineingucken können und ATP im Muskel sichtbar machen können, zum Beispiel. Ein ganz kleines Molekül.
Ja, das ist ja wieder super spannend. Jetzt gerade für uns jetzt hier, die im Sport sind, ATP, also jetzt mal reingeworfen, der Treibstoff, wie es überhaupt funktioniert im Muskel. Wenn wir nochmal zu dem faszinierenden Bereich der Grundlagenforschung kommen, so und einleitend, Sie haben es ja schon so gesagt, aber welche spezifischen Forschungsgebiete treibt Sie oder welche Fragestellung treibt Sie denn am meisten an? Können Sie Ihre eigenen Vorstellungen mit einbringen oder wird es dann mehr Themenschwerpunkte von außen dargestellt?
Nein, also ich verfolge schon komplett meine Ziele sozusagen.
Ja.
Das ist der Vorteil eines Naturwissenschaftlers, dass man normalerweise sich die Themen selbst aussuchen kann. Und ich kann mich erinnern, früher, als wir da in den Nachthimmel geblickt haben, als ich ein Teenager war, dann haben viele gesagt, ah, ich würde gerne die Sterne erkunden und so. Und ich habe immer gedacht, ich würde viel lieber in den Körper hineingehen, ja, und gucken, was da innen drin passiert, weil da kann man ja auch nicht richtig hingucken.
Ja.
Und diese Richtung habe ich dann irgendwie dann gewählt. Das war vielleicht nicht bewusst von Anfang an, aber dann immer mehr. Und jetzt bin ich sozusagen bei einer der Methoden, wo man am weitesten da reingucken kann.
Ja, also
ja,
unheimlich spannend. Und da sind wir wieder, da spannen wir die Brücke auch selbst. Ich habe natürlich den Bericht, der damals 2016 schon gebildet wurde. Was macht Usain Bolt so schnell? Können wir vielleicht in die Muskeln reingucken und können wir das irgendwie klären? Und das ist natürlich so jetzt der Anknüpfpunkt. Und ich frage mal direkt, warum sind diese Extremsprinter? Wir sind natürlich jetzt in einer Zeit, gerade am Samstag, ein historischer Punkt, weil der erste deutsche Sprinter unter 10 Sekunden gesprintet ist. Also wo wir lange Jahre danach trachten, dass endlich mal einer 9,99 sprintet. Und wir haben es geschafft. Und deswegen wollen natürlich jetzt auch alle wissen, ja, was macht das aus? Gibt es bestimmte Muskelstrukturen, die für diese außergewöhnlichen Leistungen wirklich da sind? Also diese schnell zuckenden Fasern. Und warum sind die so schnell?
Ja, vielleicht muss man da kurz die Grundlagen des Muskels erklären, wie der aufgebaut ist. Das sind ja Fasern und diese Fasern bestehen wiederum aus kleineren Fasern. Und das sind Filamente, nennt man die. Aktinfilamente und Myosinfilamente. Und die gleiten einander entlang. Und dadurch entsteht die Kontraktion und Entspannung des Muskels. Und nun ist es so, dass diese Myosinfilamente zum Beispiel in ganz verschiedenen Formen kommen, Isoformen. Und da gibt es welche, die sind ganz schnell, andere, die bleiben ganz stark hängen. Und je nachdem, wie die Muskeln dann zusammengesetzt sind, hat man eben schnell zuckende oder langsam zuckende Muskeln. Die einen sind starr für eine schnelle Bewegung anaerob und die anderen für eine langsame Bewegung und aerob. Ja, und je nachdem, wie da die Zusammensetzung ist, die kann man sportlich ein bisschen steuern. Ja, wenn man sehr viel Sprint trainiert, dann entwickelt man eher die schnell zuckenden Muskeln. Aber das hat natürlich alles eine gewisse Grenze, die von der Natur vorgegeben ist. Und da gibt es natürlich dann Sportler, die haben bessere Voraussetzungen als andere.
Genau, die dieses ja. Potenzial dann auch natürlich umsetzen können. Und es ist ja sehr, sehr interessant, was die Natur dann auch dargestellt hat. Warum manche Muskeln sehr, sehr schnell zucken, kontrahieren. Beim Sprint oder im Sport ist es natürlich auch wichtig, wieder zu entspannen zum richtigen Zeitpunkt.
Genau, richtig. Also es geht nicht nur um diese Myosinköpfchen, sondern es gibt auch ein weiteres Filament, das heißt Titin. Und das funktioniert als Feder. Das ja. hilft dann, den Muskel wieder zu entspannen. Und dann gibt es noch ein anderes Protein, das heißt myosinbindendes Protein C. Ja, also Titin und dieses myosinbindende Protein C sind auch sehr stark involviert, wenn es um Herzkrankheiten geht, Kardiomyopathien. Und deshalb stehen die auch im Zentrum der Forschung.
Ja.
Und was noch dazu kommt, ist eben der Calcium-Stoffwechsel. Da ist es so, dass Calcium wird gebraucht, um diese Muskeln zu aktivieren.
Ja.
Und da gibt es natürlich auch Unterschiede, weil es gibt so Löcher in der ja. Membran, das sind keine Löcher, das sind Kanäle und die Kanäle kann man auf und zu machen.
Ja.
Und je nachdem, wie lange die aufbleiben, je stärker oder je mehr Muskelkontraktion kann in einer kurzen Zeit passieren. Also ja. es gibt verschiedene Ansatzpunkte, wie man erklären kann, dass jemand schneller ist als an
ja. andere. Wahnsinnig spannendes Thema. Calcium, da denke ich sofort wieder in Anführungsstriche vielleicht ein bisschen Gegenspieler Magnesium, was natürlich jetzt eine ganz andere Rolle spielt. Aber ich denke mal, insgesamt ist eine ausgewogene Mineralstoffbasis mit auch Magnesium auch sehr, sehr wichtig, auch als Membranstabilisierung.
Ja, also Magnesium ist auch wichtig. Und wenn man sich in die Muskeln da hineinguckt, in das kleinste Detail, dann haben wir von ATP gesprochen.
Ja.
Und ATP wiederum wird stabilisiert durch Magnesium.
Ja.
Ja, also in der Bindetasche, wo das ADP sitzt, in dem Aktin und in dem Myosin, da sitzt auch zusammen Magnesium zum Beispiel. Also ist elementar für diese Muskelkontraktion, ja, im Endeffekt, ne? Für diese Vorgehensweise.
Ja, auch das ist natürlich sehr, sehr interessant, weil je größer, das kann man natürlich auch durch sportlich richtiges Training, ATP-Vorrat, was kann ich machen durch Training, was ist natürlich bedingt oder was muss ich von außen zufügen, damit ich auch immer den Vorrat habe. Aber das spielt alles so eine Rolle. Und jetzt mal so, was auch am Samstag war, deutscher Rekord über 100 Meter, 9,9 Sekunden, da war es am Anfang. Der Rekord wurde am Anfang gesprintet. Ja, gar nicht mal so überragend zum Ende hin, sondern am Anfang. Ja, und da spielt natürlich auch gerade sowas eine Rolle. Und finde ich natürlich unheimlich spannend, dass Sie da reinschauen mit Ihren Mitteln. Und wenn man das mal weiter betrachtet, ich habe auch auf Ihrer Internetseite gesehen, jetzt mal ein anderer Bereich, dass bestimmte, ja, ich sag mal, komplexe Mechanismen, Viren, bitte verbessern Sie mich, wenn das nicht so ist, aber wie schleusen diese Viren zum Beispiel Toxine in die Zelle hinein? Und da sind ja auch wieder bestimmte Mechanismen, die eine Rolle spielen.
Ja, genau. Also dabei, in diesem anderen Forschungsfokus, den wir haben, geht es nicht um Viren, sondern Bakterien. Und diese Bakterien, die haben solche Proteinkomplexe, nennen wir die.
Ja.
Und der eine Teil dieses Komplexes funktioniert als Spritze, setzt sich auf die Membran obendrauf und verändert seine Struktur und schießt dann wirklich wie eine Spritze in die Membran hinein und injiziert dann ein toxisches Enzym. Und dieses toxische Enzym greift dann wieder die Aktinfilamente an, die wir aus dem Muskel kennen. Und was dann passiert ist, dass die Zelle stirbt aufgrund dieser Interaktion dieses Enzyms mit dem Aktin.
Aber auch wie dieses Konstrukt aussieht, wie man das dann sehen kann auf dieser kleinsten Ebene, wie dieser Bauplan überhaupt entstehen kann, das ist ja enorm.
Ja, das ist enorm. Was wir machen oder was wir auch dann damals für das 2016 die Publikation gemacht haben, ist, dass wir die Bestandteile dieser Muskeln oder dieser Giftstoffe herausnehmen und dann in Zellen, also in unseren Labor, Industrie, Produktionsstätten sozusagen, dieses Protein produzieren, aufreinigen und uns das angucken. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir direkt in den Muskel hineingehen. Und das Gleiche machen wir mit dem Toxin. Wir nehmen Muskelgewebe und gucken uns direkt in dem Muskelgewebe die Interaktion dieser Moleküle an. Und das geht nur dadurch, dass wir eine Methode verwenden, die heißt fokussierte Ionenstrahl.
Ja.
Scanning ist, das sind immer die englisch-deutschen Wörter, Scanning, Rasterelektronenmikroskopie, ja. Das ist der ganze Begriff. Und damit schneidet man ganz dünne Fenster in die Zelle hinein und die bildet man dann ab.
Ja.
Ja, das mit Tomografie, mit einer tomografischen Methode.
Ja, also auch das ist natürlich ein Gebiet, was eine sehr, sehr große, ja, ich sag mal, Basis hat, wenn man das weiter natürlich auch betrachtet. Was interessant ist, jetzt gehen wir tatsächlich mal in die Tiefe rein, aber das ist auch für die, die dort natürlich hier in der Biochemie bewandert sind, oder wir haben natürlich auch Mediziner hier. Sie sagten gerade Zusammenspiel Aktin-Myosin und interessant ist natürlich auch die Grenzfläche. Ja, also gibt es da tatsächlich, dass diese Grenzfläche, ja, ich sag mal, bei manchen Menschen effektiver ist als bei anderen Menschen? Das heißt, dort kann dieses Zusammenspiel besser ablaufen aufgrund dieser Fähigkeit?
Ja, das gibt es. Es gibt natürlich eine gewisse Variabilität in diesem Gebiet. Und besser ist dann schwer zu definieren, weil diese Interaktion kann zum einen sein, dass sie eben eine stärkere Interaktion hervorruft und dadurch hat man eben einen längeren Halt oder dadurch mehr Zug dahinter sozusagen oder es wird weniger, aber dadurch kann es schneller passieren.
Ja.
Ja, und je nachdem, was man gerne hätte oder in welche Richtung es geht, ist es eben besser oder schlechter.
Ja.
Ja, also das ist wichtig. Und was auch noch wichtig ist zum Beispiel, ist die Anzahl dieser Köpfe, also Myosin, dieses Filament hat solche Köpfe, die mit dem Aktin interagieren, wie viele dieser Köpfe aktiv an der Kontraktion beteiligt sind. Ja. Weil wenn wir 100% haben, sind da teilweise nur 10% der Köpfe gleichzeitig an dieser Interaktion beteiligt.
Ja.
Ja, das ist unterschiedlich auch. Es gibt Tiere, die haben 50%, die sie dann verwenden dafür. Also da gibt es einen gewissen Spielraum.
Vielleicht der Gepard.
Ja, da habe ich noch nicht geguckt, aber es müsste ja vielleicht mal interessant.
Ja, das, ich sag mal, der Traum der Coaches ist natürlich, jetzt mal, man hätte eine App, man könnte schauen, wie schnell ist diese auf muskulärer Ebene, dieses Zusammenspiel und inwieweit ist das Talent da oder nicht.
Ja.
Das ist der erste Punkt, was super interessant ist. Und der zweite Punkt ist natürlich das tägliche Training. Das heißt, es gibt unterschiedliche Situationen, wo die Sportler oder Sportlerinnen nicht so trainierbar sind und umgekehrt, es gibt Situationen, die sehr gut sind.
Ja.
So, und das wäre natürlich so ein Traum für die Sportler. Ich weiß, wir sind in der Grundlagenforschung hier, aber das wäre natürlich gut. Sie gucken mit einem sehr, sehr, ja, ich sag mal, großen Auge da drauf und erforschen das. Das wäre natürlich für alle körperlichen Bewegungen sehr, sehr interessant.
Ja, das wäre natürlich super. Ein Traum, dass man sowas dann irgendwann machen kann. Ja, eine andere Sache ist die, dass der Mannschaftsarzt des BVB war mal bei mir.
Oh, das ist spannend.
Na, genau, weil er sich vor allem dafür für Muskelverletzungen interessiert.
Ja.
Ne, weil es vor 20, 30 Jahren gab es oft noch Gelenksverletzungen und Bänderverletzungen. Natürlich gibt es immer noch, aber die häufigsten Verletzungen heutzutage sind Muskelverletzungen, weil einfach die Spielweise verändert wurde. Dieser Tick-Tack-Fußball, so schnell, so zack, zack, zack. Und da gibt es sehr häufig Verletzungen im Muskelbereich. Und vielleicht streben wir da mal eine Zusammenarbeit an mit dem BVB. Also das war, vor damals waren wir noch ein bisschen früh, das war schon vor 8 Jahren oder so. Aber jetzt kommt es, glaube ich, in die Zeit, wo wir darüber nachdenken sollten.
Absolut. Das ist ja nächstes Thema. Was ich auch ansprechen wollte, dass man sagt, das, was Sie hier haben mit Prävention, das heißt, was passiert in der Muskel, ich weiß jetzt nicht, vielleicht, ob das zu weit gegriffen ist, vielleicht Muskel-Sehnen-Ansatz, das ist ja auch immer sehr, sehr im Fokus dieser Verletzung. Und wir sind ja jetzt in einem Zeitraum der Fußball-Europameisterschaft und da sind die Statistiken immer, wer ist der schnellste Spieler? Neben der Passgenauigkeit und alles andere. Aber welches Team ist insgesamt schnell neben den Ausdauersachen? Mhm. Und das wird festgemacht an verschiedenen Spielsituationen. Und jetzt kommt es, nicht nur schnell sein, sondern auch so gut wie möglich ohne Verletzungen bleiben.
Genau.
Und deswegen habe ich gesagt, wir müssen sie gewinnen, einmal für Speed Summit und einmal natürlich hier schon für den Podcast, damit man auch vielleicht mal so ein bisschen hineinschauen kann oder was sie sagen. Und Kooperation ist natürlich sehr interessant. Wir werden es mal anstreben.
Ja,
Fußball, gut. Leichtathletik, genau. Deswegen, das wäre auch tatsächlich die Kollaboration mit anderen Teams etc.
Ja, es gibt noch eine Fraktion, die auch sehr interessiert ist. Das ist der Rennpferdesport.
Oh,
das wusste ich gar nicht zuerst, aber ich habe da mal nachgeguckt. Es gibt sehr viele Publikationen nur über die Muskulatur des Pferdes.
Sehr spannendes Thema.
Das ist interessant, nicht?
Das ist sehr wichtig.
Ist, ja.
Obwohl, da fällt mir wieder ein, dass viele, viele tatsächliche, ich sag mal, muskuläre Forschung damals tatsächlich aus diesem Gebiet kam, Rennpferde.
Genau.
Also natürlich ist das ein bisschen unterschiedlich zu den Menschen jetzt, ja, aber allein von der Bewegung her, man hat da viel mehr Wissen gehabt, das habe ich vor kurzem auch noch mal gelesen und das wird runtergebrochen auf den Menschen. Also das ist super interessant, dass Sie das jetzt auch sagen. Ja,
genau.
Ja. Für mich ist natürlich auch mal interessant, wo Sie sagen, aufgrund Ihrer Forschung gibt es tatsächlich fehlgeleitete Prozesse, die zu einer Problematik innerhalb der Muskulatur führen. Ich glaube jetzt auch weg von der normalen Muskulatur, die wir für die Fortbewegung brauchen, jetzt mal Stichwort Herz, das sind ja wesentliche, wichtige Faktoren, wo Sie auch forschen.
Ja, natürlich, das ist wahrscheinlich sogar der Hauptschwerpunkt, ja, weil da ist die höchste medizinische Relevanz. Ja, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die lieben natürlich mehr Skelettmuskeln, weil die schöner geordnet sind. Ah. Aber medizinisch relevanter sind natürlich die Herzmuskeln.
Ja.
Ja, und da geht es natürlich wirklich darum, zu gucken, was passiert, wenn es da einzelne Mutationen gibt, wenn da die Interaktion zwischen diesen Filamenten gestört ist und was man dann dagegen machen kann. Und was wir bieten im Endeffekt mit unseren Strukturen, ist eine Topologiekarte, eine dreidimensionale Karte von dem, wie das aussieht. Und dann können Chemiker und sich Gedanken drüber machen und Pharmakologen, wie man da am besten ansetzen kann, um eine gewisse Oberfläche, die so ein bisschen gestört ist durch eine Mutation, eben wieder zu reparieren und dadurch eben Kardiomyopathien zu heilen oder zu lindern.
Ist es denn tatsächlich auch so, dass Fasern auf, ich sag mal, menschlicher Struktur dann geforscht wird, oder ist es mehr in einer anderen Richtung? Das heißt, woher bekommen Sie die Fasern?
Ja, ist ganz interessant, dass Sie das fragen. Natürlich, wenn wir an Herzmuskeln arbeiten, ist es relativ schwer, natürlich an menschlichem Material zu arbeiten. Das geht dann nur mit posthum in entferntem Gewebe oder bei einer hypertrophen Kardiomyopathie, dass da Gewebe entnommen wird. Aber normalerweise arbeiten wir mit Mäusen oder mit Zebrafischen. Und was wir jetzt auch haben, wir arbeiten mit induzierten pluripotenten Stammzellen.
Ja.
Ja, das sind Zellen, die man bei Menschen entnehmen kann, auch ja. Hautzellen. Und die werden umprogrammiert ja. in Herzzellen.
Ja.
Und die, wenn man dann auf die Petrischale guckt, dann kontrahieren die richtig.
Ja.
Sind etwas schwieriger zu differenzieren, das heißt also in richtige Zellen umzuwandeln. Meistens werden die mehr mit so embryonalem Zustand gleichgesetzt. Aber nichtsdestotrotz kann man sich da das Zusammenspiel von Myosin und Aktin in der Petrischale sozusagen angucken, ohne Herzproben, also Herzmuskelproben zu entnehmen.
Ja, also auch die neue Verfahrensweise, um dort praktisch das geeignete Material dann in Anführungsstriche herzustellen, um natürlich dann auch das, was Sie, ich sag mal, erforschen wollen, tatsächlich dann auch dort machen zu können.
Ja, genau. Der ideale Ansatz wäre so, dass man entsprechend, wenn jemand eine Herzkrankheit hat, demjenigen ein paar Hautzellen entnimmt,
ja.
diese umprogrammiert und in der Petrischale dann diese Herzmuskeln nachbauen kann. Ja, und die entsprechend untersuchen kann, um zum Beispiel das richtige Medikament zu finden.
Auch da, meine Güte, was ist alles möglich?
Ja.
Jetzt werden bestimmt einige Zuhörer fragen, ja, aber wie programmiere ich die um?
Ja, da gibt es, im Endeffekt ist es, die macht man in verschiedene Puffer rein
ja.
und dann kommt ein Faktor, dieser Faktor und dieser Faktor und einmal wird ein bisschen was erhöht und einmal erniedrigt, dann schaltet man um auf Fettsäurestoffwechsel und so. Und
ja.
dann zum Schluss hat man wirklich dann diese Kardiomyozyten, heißen die,
ja.
also Herzmuskelzellen.
Ja.
Und das ist, wenn man weiß, wie das funktioniert, ist es kein Hexenwerk. Aber
ja.
das war natürlich sehr schwer herauszufinden, wie man die Zellen wie stimulieren kann,
ja.
dass sie in eine gewisse Richtung gehen.
Enorm.
Ja, es dauert eine gewisse Zeit, aber es funktioniert.
Ja, enorm. Also was man dort auch natürlich alles machen kann, sehr, sehr interessant. Für Sie jetzt hier zum Abschluss, welche Forschungsprojekte, sind jetzt in der Planung oder was ist jetzt, Sie dürfen das vielleicht gar nicht sagen, weil für Sie ist alles wichtig, ich weiß das, aber wo Sie sagen, das ist jetzt wirklich ein Forschungsprojekt, vielleicht auch international, was sehr, sehr bedeutend ist.
Nein, also für mich, also für uns ist es ganz wichtig, dass wir das komplette hochaufgelöste Sarkomer, das ist die einzelne Einheit eines Muskels, verstehen und darstellen können. Ja, und da gehört nicht nur Aktin dazu, nicht nur Myosin, sondern Titin, Myosin bindende Protein C, Alpha-Actinin, Myomycin. Da gibt es bis zu 30 Proteine, die da miteinander wechselwirken. Und wir wollen verstehen, wie das genau funktioniert. Und das wird dann die Grundlage sein für die nächste Stufe, wie das Sarkomer anbindet an die Sehnen. Und dann kann man immer weiter verstehen, wie die Gewebe miteinander funktionieren. Ja, und das alles bei hoher Auflösung. Also das, wir reden da von einigen Jahren.
Ja.
Ja.
Also vor allen Dingen, wer das mal gesehen hat, diese Auflösung, die momentan dort möglich ist und das vor Jahren mal betrachtet hat, das ist ja enorm,
genau,
wie sich alles weiterentwickelt, aber gerade in diesem Bereich der Grundlagenforschung allerhand. Ja, ja.
Also nein, das liegt an den Geräten, natürlich auch an den Wissenschaftlern, aber auch an, an der Computation, an der Verarbeitung.
Ja.
Diese Daten müssen ja prozessiert werden und wir produzieren täglich Terabyte an Daten. Die müssen gespeichert werden und eben an so Großrechnern entsprechend verarbeitet werden, damit wir überhaupt diese Information bekommen.
Nutzen Sie dort auch KI, um diese Daten auszuwerten?
Ja, also schon länger.
Ja.
Wir benutzen schon jetzt KI seit, ich weiß nicht, seit 6, 7 Jahren. Also bevor das in aller Munde war, haben wir das hier auch schon eingesetzt.
Ich glaube, bei dieser Datenmenge ist es auch unheimlich wichtig und unerlässlich, dass man das natürlich auch dort auswerten lässt,
genau,
um natürlich den Menschen da auch, oder es ist gar nicht mehr möglich, dass,
genau,
der Mensch dort etwas macht.
Das schaffen
macht,
wir dann einfach,
ja,
nicht mehr.
Genau. Ich kann mich noch daran erinnern, jetzt hier im Physikbereich dort, damals in Genf im CERN-Bereich, wo die Personen gar nicht mehr rauskamen und an Skorbut erkrankt sind, weil sie nur noch vor dem Rechner saßen, was wirklich stimmt. Ja, und das soll natürlich nicht so sein. Also insgesamt ist es natürlich auch eine spannende Erfahrung hier für Diplomanden, für Doktoranden, wo sie auch natürlich hier, ja, ich sag mal, etwas zur Verfügung stellen, wenn er sich denn eignet.
Genau, richtig. Also wir haben eine große Mischung an Wissenschaftlern. Wir haben Informatiker, Chemiker, Biologen, Biochemiker, Physiker. Also wir haben die komplette Bandbreite, die hier im Team zusammenarbeiten. Manche sind mehr spezialisiert auf Entwicklung, in Methodenentwicklung, Hardware-Development nennen wir das. Und dann haben wir Software-Developer, also die Computerprogramme schreiben. Und dann haben wir natürlich die Biochemiker, die die Versuche machen und auch dann die Bilder auswerten. Ja? Und das zusammen gibt eben diesen Think Tank, den wir hier haben.
Ja. Vor Also insgesamt natürlich diese Synergie dann natürlich hergestellt werden auch muss. Aber das ist natürlich dann auch eine persönlich jetzt eine große Verantwortung für Sie. Da müssen Sie natürlich noch irgendwo Freiraum haben, um sich fit zu halten, um Sport zu haben. Kriegen Sie das noch unter oder sagen Sie, oh, mein Zeitbudget ist sehr, sehr eng?
Nein, das Zeitbudget ist eng. Ich versuche ab und zu joggen zu gehen, Fahrrad fahren, im Sommer zur Arbeit, schwimmen gehen. Wandern gehen, das sind so diese Sachen, die ich dann immer hineinschiebe. Ich habe aber mir selbst, weil ich sehr viel Leistung bringen muss auf der Arbeit und meine Arbeit eigentlich der Leistungssport ist, kann ich nebenher nicht noch im Sport eine Leistungssportart ausüben. Aber viele meiner Kollegen machen das. Die laufen Marathon oder machen andere extreme Sachen. Das ist sehr verbreitet unter Naturwissenschaftlern.
Ja, tatsächlich. Vielleicht ist ja auch ein Sprinter oder eine Sprinterin dabei. Die können wir demnächst noch mal fragen. Und ich glaube auch schon, dass hier natürlich auch durch die Vielfalt auch alles zusammenkommt, wo sie eine gute Basis bilden für die Forschung.
Das ist so.
Ja, Professor Dr. Hanser, vielen lieben Dank. Und wir sind gespannt, im September Sie live zu hören und freuen uns natürlich auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlichen Dank.
Ja, das war sehr schön. Hat Spaß gemacht.
Muskulatur, Muskelzellen, Einblick, Grundlagenforschung. Ich denke mal, das Bild war schon als Appetizer. Wir hätten ja noch so lange erzählen können, aber natürlich wollten wir auf jeden Fall, dass dieser Podcast und das Interview mit Professor Dr. Raunser stattfindet. Und nochmal herzlichen Dank für die Zeit, die Sie dort natürlich uns gegeben haben. Und Felix, jetzt sind wir dabei. Ja, was für eine komplexe Struktur im menschlichen Körper herrscht. Und wie kann ich denn überhaupt jetzt das historische Thema, was jetzt aktuell ist, der erste Mensch hier für unseren Verband ist eine 9,99 über 100 Meter gesprintet. Was für ein historischer Tag.
Was für eine Zeit vor allem. Und wenn man überlegt, wie viele Jahre wir darauf hingearbeitet haben und die Leute alle gesagt haben, wann ist es soweit, wann läuft der erste Deutsche unter 10? Und jetzt ist es tatsächlich passiert bei den deutschen Meisterschaften im Finale. Unglaublich.
Und deswegen, keiner geringerer als Owen Ansag ist diese 9,9 Sekunden vom Hamburger Sportverein gesprintet und jetzt mit seinem Trainer Sebastian Bayard, der eine unheimlich starke Trainingsgruppe aufgebaut hat und mehrere hochkarätige Athleten und Athletinnen dort natürlich in seiner Gruppe hat, aber heute Fokus Owen Ansag. Mich freut es ganz besonders, dass der Sportler mit all Sachen, die er dort natürlich zu tragen hatte, Verletzungen etc. Und das ist ja auch wieder sehr, sehr wichtig, dabei geblieben ist und gesagt hat, ich mache weiter. Und wer hätte noch Anfang des Jahres gedacht, dass er in diesen Sphären reinkommt? Also enorm, ja. Was er dieses Jahr schon, ich sag mal, geleistet hat, Europameisterschaften. Und bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig eine 9,99 Sekunden auf 100 Meter gesprintet ist, sage ich nochmal, historisch, Hut ab, ja, Athlet, aber wir sind natürlich auch hier, um die, ja, ich sag mal, Trainer auch mal nach vorne zu bringen und Sebastian Bayer selbst, Top-Weltklasse-Athlet im Weitsprung, aber er hat das hier transferiert und eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Wie hast du das denn erlebt, Felix?
Ja, unglaublich. Ich habe die Zeit gesehen, ich hab den Lauf leider nicht gesehen, ich musste arbeiten an dem Tag. Ich habe die Zeit gesehen und auch der Wind ist ja, also ist ja nur ganz leichter Rückenwind, plus 0,5. Es ist ja jetzt nicht so, als ob wir hier mit 1,9 Rückenwind den Lauf erlebt haben. Und das war dann schon echt sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und wie gesagt, freut mich auch für Owen sehr. Wie du sagst, ich habe das nicht wirklich kommen sehen. Also dass er natürlich super gut ist, das wissen wir alle. Aber du hast auch schon gerade gesagt, mit allem, was er hinter sich hat, Verletzungen etc. pp., freut es mich natürlich umso mehr und es ist absolut beeindruckend, ja.
Deswegen, also du hast bestimmt die Großbildleinwand in dem Flugzeug freigeschaltet, damit dieser Sprint von allen gesehen wird auf Richtung Malediven.
Auf jeden Fall.
Aber jetzt nochmal dazu, es ist natürlich, es muss alles passen, ja, aber du hast ganz, ganz hervorragend analysiert, der Wind war noch gar nicht so stark, das heißt, es ist Potenzial. Und vielleicht ist es jetzt auch das Potenzial, vielleicht ist die Box geöffnet worden, dass mehr nachziehen in Deutschland, in Europa etc., was natürlich schon da war. Aber für uns jetzt erstmal hier auf dieser Ebene, Hut ab, es ist jetzt endlich diese magische Schallmauer durchbrochen worden und zeigt ja auch, dass dort sehr, sehr gute Arbeit geleistet wird. Und jetzt kommt's. Seid gespannt. Wir werden das natürlich auf den Speed Summit analysieren. Diesen Sprint von 9,99 von Owen Ansag. Und welche Phase war wichtig? Welche war vorbereitend für 9,99 auf 100 Meter? Seid gespannt, kommt her. Und ich denke mal, dass wir sehr, sehr interessante Themen dort bezüglich des Laufes haben. Wir haben mehrere Experten dort, mehr will ich noch nicht sagen, aber das werden wir auf jeden Fall analysieren.
Definitiv, ja.
Gut, deswegen wollen wir auch heute gar nicht so viel erzählen. Wir sind, wie gesagt, im Olympiajahr, Europameisterschaften, schnelle Spieler, Spielerinnen und alles, aber heute mal Cut. Wir werden nochmal verweisen zu dem Podcast auch von Benjamin Brömme, mein Athlet mit Owen Ansag. Wir werden auch mehrere Links da nochmal hinterlegen. Und mich freut es umso mehr, dass wir diese Episode mal von der Grundlagenforschung bis hin wirklich, was können wir daraus entwickeln, ja, Richtung Speed Summit natürlich, da werden noch mehr Informationen kommen. Und dann haben wir natürlich das absolute historische Ereignis, 9,99 Sekunden auf 100 Meter.
Ja.
Felix, was für eine Zeit.
Unglaublich.
Dankeschön. Denk dran, 14. September. Weitere Informationen hier in unserem Podcast, in unserem Newsletter, auf Instagram. Alles wird hier verlinkt. Deswegen, Felix, herzlichen Dank an alle. Bleibt schnell. Wir sprechen uns wieder. Felix, bis dahin. Tschüss.
Ich habe zu danken. Vielen Dank. Ciao.
Tschüss.
This audio program was presented by speedsummit.com.